Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Das ist jetzt der vorletzte Audiocast in diesem Jahr, im Jahr 2019 von CC2 TV. Ja, die Zeit vergeht. Mann, das ist alles Wahnsinn, wenn ich mir das überlege. Heute in einer Woche, naja gut, da ist es der Tag vor Heiligabend. Ich sitze zwar hier am Sonntag, wenn Sie es hören können, ist Montag, deswegen, aber das ist ja immer so. Ich habe mir überlegt, was soll man denn heute für Themen nehmen? Sollen wir irgendwas Besonderes machen? Aber ich habe gedacht, nee, Weihnachten ist ja eigentlich fast alltäglich geworden. Nicht, weil es jeden Tag ist, aber weil es nicht mehr die Bedeutung hat, die es früher einmal hatte. Gut, in vielen Familien wird es noch traditionell gefeiert. Da gibt es noch den Weihnachtsbaum, da gibt es noch eine Bescherung. Aber in vielen anderen sitzt man vielleicht einfach nur in Anführungszeichen zusammen, was ja auch schön ist. Und ich denke, wir machen heute genauso weiter wie bei den letzten Sendungen und in der nächsten, dann die letzte in diesem Jahr, da kann man vielleicht mal einen kleinen Rückblick machen und da kann man vielleicht auch mal nachdenklich sein und vielleicht auch eine Vorausschau auf das nächste Jahr. Aber heute ist heute und deswegen machen wir es heute so, wie wir es immer gemacht haben und beginnen mit dem ersten Thema. Welche Überraschung. Ja, beim ersten Thema müssen wir gleich mal zurückblicken auf die letzte Folge. Da hatte ich ja etwas über diese schwachsinnige Bonpflicht mit vergifteten oder giftigen Bonks, Zwangsbonks gesagt. Manchmal meine ich irgendwie, es gibt auch Leute in der Politik, die die Sendung hören. Oft sind Themen, die ich hervorgehoben habe, ein, zwei Wochen später dann irgendwo in der großen Politik abgebildet. Aber naja, egal. Ganz so hoch muss ich mich nicht aufhängen. Ich will mich überhaupt nicht aufhängen. Da hat ja der Herr Altmaier, unser Wirtschaftsminister, seine Meinung dazu geäußert und hat dem Finanzminister Scholz diesen parteipolitisch kastrierten, möchte gern Vorsitzenden gesagt, nee Junge, also das so nicht und besser, was weiß ich was. Das ist ein unnötiges Bürokratiemonster und man sollte das komplett abschaffen. Schon der Umwelt zuliebe. Hört, hört. Ja, naja gut, aber Altmaier hat ja auch der Fridays for Future Bewegung sehr oft seine Sympathie gegeben, erkennen lassen und auch deutlich ausgesprochen. So, ab dem Jahreswechsel soll ja diese Kassenbonpflicht werden. Pflicht werden. Ja, gutes Deutsch. Danke, Rudolf. Ja, und jetzt kommt so kurz davor, also nee, so einfach ist es nicht und so geht es nicht. Und das wären Milliarden zusätzlicher Bons und so weiter. Und deswegen hat er Olaf Scholz aufgefordert, die Belegausgabepflicht, so heißt es, komplett abzuschaffen. Ab 1. Januar 2020 müssen alle Einzelhändler, egal wer das ist, Friseur und Tankstelle und ja, die machen es ja sowieso und Bäcker und Krautcreme und so weiter, alle solche Bons drucken und ausgeben, egal ob der Kunde sie haben will oder nicht. Und diese auf dem Papier, auf diesem Giftpapier, welches umweltschädlich ist und zu Erbschäden führen kann, zumindest bei Tieren ist es nachgewiesen. Wir sind ja auch nur etwas höhere Tiere. Ja, da muss man jetzt mal gucken, wie denn das so weitergeht. Rewe hat gesagt, sie rechnen damit, dass sie 140.000 Kilometer zusätzliche Kassenbons ausgeben müssen. Ich meine, lieber Herr Rewe, ist ja ganz toll, was du da gerechnet hast. Wenn ihr nicht so viel scheiß Werbung auf eure Zettel drucken würdet, dann wäre es nur die Hälfte. Also überlegt mal, was ihr denn da macht und bisher schon gemacht habt. Das ist ja eine Riesensauerei, diese Dinge als Werbung, Werbeträger zu nehmen und allen möglichen Mist und Punkte und Angebote und sonst was da drauf zu drucken. Wenn ihr das nicht machen würdet, hättet ihr schon mal eine ganze Menge für die Umwelt getan. Aber anderes Thema. Diese Pflicht zur Ausgabe des Kassenbons ist absurd, habe ich erklärt, warum, wieso. Steuerbetrug wird damit mit Sicherheit nicht reduziert, wer das machen will und die ausreichende kriminelle Energie hat, der wird es auch weiterhin tun. Ja, dann gab es aber jemanden von der SPD, der sich massiv dafür eingesetzt hat, dass diese Pflicht zur Ausgabe dieser Bonds nächstes Jahr doch durchgesetzt wird. Und da habe ich mal geguckt, was ist denn das jetzt eigentlich für einer? Ja, okay, der hat da ein bisschen was zu sagen in der SPD. Und da habe ich ja mal geguckt, worum geht es denn da eigentlich? Warum hängt er sich so massiv da rein? Warum ist er gegen Umweltschutz? Warum will der eine Pflicht haben zur Ausgabe von Bonds, die der Normalbürger sowieso wegwirft? Ja, und der Fraktionsvize, das ist nämlich dieser Achim Post von der SPD seines Zeichens, der scheint da irgendwie interessengesteuert zu sein. Habe ich so den Eindruck, kann ich natürlich nicht behaupten, würde ich auch niemals tun. Denn die Firma Locafox, das ist eine Firma, die diese Bonddrucker herstellt und davon müssen ja nun Hunderttausende gekauft werden nächstes Jahr, ja, die gehört zum Teil der SPD, einer Beteiligungsfirma, die DVG, die der SPD gehört. Also, lieber Herr Post, da geht bei mir echt dieselbe ab. Denn wenn jetzt jemand von einer untergehenden Partei, die nichts auf die Reihe kriegt, weil sie sich verzettelt bis was weiß ich wohin, für umweltschädigende Bonds ist, die nichts bringen, rein finanztechnisch gesehen, für das Finanzamt. Ihr solltet euch lieber mal um die großen Betrüger kümmern, das wäre viel sinnvoller. Und dann gleichzeitig aber noch seine Partei, Anteilseigner könnte man sagen, Mitbesitzer der Firma ist, die marktführend ist für diese Bonddrucker, ja, da muss ich sagen, halt besser's Maul. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. So etwas von unseriös, so etwas von durchsichtig, finde ich also mehr als... Nee, ich sag's nicht. Aber ihr könnt euch alle denken, was ich sagen wollte. Hatte ich doch letztens wieder diese... Es war, glaube ich, der Echodot V3, ja, in einer Sendung. Und habe damit ein bisschen rumgespielt und erzählt und gezeigt, was das Ding da neu kann. So, und kamen natürlich wieder von den Leuten, die wahrscheinlich diese merkwürdigen Karten bei jedem Einkauf an der Kasse scannen lassen, damit die Werbetreibenden wissen, wer wann wie viel wovon gekauft hat, kamen natürlich wieder Anwürfe, was das alles wäre und mit Überwachung und so weiter. Ich habe ja gezeigt, wie man das verhindern, abschalten kann, aber interessiert die Leute ja nicht. Aber in Wahrheit scheinen mir das immer weniger, aber dennoch immer militantere Menschen zu sein, die so massiv gegen diese Technologie, die nicht mehr wegzudenken ist, vorgehen. So, und dann haben wir natürlich nochmal so einen Blick darauf zu werfen, wie sieht's eigentlich aus? Es ist ja nicht nur Amazon, die solche Dinge auf den Markt bringen. Google hat ja auch so einen Teil. Aber eine Zeit lang sah es so aus, als könnte Google wirklich aufholen. Sie haben ja diese merkwürdige Stimme von ihrem Dattelteil so ein bisschen angepasst. Die quäkt also nicht mehr so wie die von der Lidl-Werbung. Da zieht's mir immer die Schuhe aus. Dann gehe ich immer 2 Wochen nicht in so einem Laden, wenn ich so eine Werbung gehört habe. Aber wenn man die mal so vergleicht, diese Amazon-Quasselbüchse und die von Google, ja, teilweise kriegt man so Dinger im Sonderangebot für 20 Euro. Und wie sieht's eigentlich mit der Verteilung aus, mit Marktanteil und Ähnlichem? Ja, da muss man ganz klar sagen, da hat Amazon weitaus den Vorteil gegenüber Google geschafft. denn Google ist da irgendwo bei einem Anteil von 30-35%. So genau kann man es nicht sagen, weil die alle nicht genaue Zahlen rausgeben. Das geht dann nur über Marktbeobachtung und Leute, die gucken, wie oft so etwas auftaucht in sozialen Medien und sonst was, wie oft darüber gesprochen wird, wer wie viel hat. So, und da sieht es eben so aus. Die neuesten Untersuchungen sagen, dass 38% aller deutschen Haushalte mindestens eine dieser Quasselbüchsen hat. Scheint also, dass die alle irgendwie überleben und nicht von Amazon oder Google getötet worden sind, weil sie so ein Teil in ihrem Haus haben, sondern, ja, es wird irgendwie normal, dass man diese Büchsen etwas fragt, dass man denen ganz normale Aufgaben stellen kann. All die Dinge, die nicht unbedingt zum eigenen Nachteil gereichen, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen. Und wenn ich nach der Uhrzeit frage oder ausrechnen lasse, wie viel 3x19 minus 2% ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so lebensgefährlich, wie es oft gemacht wird. Viel gefährlicher ist es, wenn ich jede Packung Zigaretten, jede Flasche Whisky und jede Tafel Schokolade über meine Kärtchen im Supermarkt scannen lasse und damit jeder, der es wissen will, der dafür bezahlt, diese Information bekommt und mir dann wieder neue Werbung aufs Auge drücken kann. Also, diese Alexa-Applikationen, die dazugehören, diese Skills, die, naja, kommen und gehen. Es gibt nicht so viele, die von Anfang an sich gehalten haben. Bei Google habe ich nicht die große Übersicht, obwohl so ein Ding auch da steht. Und es gibt natürlich Sachen, alles was Wissensbasen sind, wo ich Google fragen muss. Da kann ich dieses Alexa Dosen fragen und da bekomme ich eher blöde oder keine Antworten oder kann mir nicht helfen. Wissensfragen, da hat Google wirklich den großen Vorteil, dass sie schon seit Jahren Wissen gesammelt haben. Amazon hat ja erst vor wenigen Jahren angefangen. Ja, auf der anderen Seite, eine bessere Erfahrung habe ich dennoch mit den Amazon-Geräten gemacht. So, und wenn man sich das jetzt ansieht, jetzt gibt es da von Amazon so kleine Dots, die V3, da ist sogar ein kleines Display drin mit Uhr, der kann auch noch andere Sachen anzeigen, sehr eingeschränkt, weil es nur 7-Segment ist und so weiter. Könnte auch und kann auch Timer anzeigen und ähnliches. Also die Entwicklung geht immer weiter und weiter und sie verstehen immer mehr und immer besser. Ich selbst muss sagen, ich bin ab und zu verwundert, aus welcher Entfernung ich noch leise sprechen, nicht flüstern, leise sprechen kann und werde klar und eindeutig verstanden. Auch wenn ich einen Satz so ein bisschen verschwurfelt ausspreche, dann kommt in aller Regel doch noch eine vernünftige Antwort heraus. Jetzt kann man eigentlich nur noch abwarten, wie es weitergeht. Das nächste, wir haben ja auch für das Auto solche Assistenzsysteme, wie sie wohl seriös genannt werden. Und da ist dann der nächste Schritt, dass Amazon auch ein Zusatzgerät, ein flaches, kleines, was man im Auto betreiben kann, direkt an den Zigarettenanzünder anschließen kann, auf den Markt bringt. In Deutschland, in den USA ist es schon länger da, welches alle Funktionen hat, die auch das Heimgerät besitzt, aber speziell dafür ausgelegt ist, zum Beispiel entsprechende Motor- und Innenraumgeräusche auszublenden und auch einige Besonderheiten hat in Bezug auf Fragen, die den Mobilisten interessieren. Das nennt sich Amazon Echo Auto. Aber es ist zurzeit in Deutschland noch nicht zu bekommen. Man kann es nur über Umwege bekommen, aber ob das nun Sinn macht, ist die andere Frage. Also diese Teile werden weiter vormarschieren werden und ich garantiere dafür, dass sie im nächsten Jahr bestimmt in der Hälfte aller Haushalte in Deutschland sind. Und ob man dann noch davon sprechen kann, dass es eben Überwachung und sonst was ist, dann müsste eigentlich unsere Gesellschaft schon längst kaputt sein. Eine Sache muss man noch dazu sagen. Es gibt keine Anleitungen dazu. Wenn man diese Geräte hat, und gut, da hat man irgend so einen kleinen Zettel oder sowas, aber man kann die komplette komplexe Funktion ja gar nicht in allen Möglichkeiten beschreiben und es würde wahrscheinlich auch gar keiner lesen. Eine solche Funktionsvielfalt, wie diese Geräte mitbringen, zum Beispiel der neue Echo Show 5, das geht auf gar keinen Fall. Aber das haben wir ja auch eine ähnliche Entwicklung bei unseren Computern schon gehabt. Und zwar, stellen Sie Windows mal vor. Wir hatten bei Windows früher dicke, wirklich dicke Handbücher mit mehreren hundert Seiten. Und da war beispielhaft alles Mögliche erklärt. Ob es nun die Uhr war oder der Taschenrechner oder Einstellungen irgendwo in den Tiefen. Irgendwann hat es aufgehört. Ein Betriebssystem hat heutzutage keine Erklärung mehr in dem Sinne. Da gibt es ein paar oberflächliche Hinweise und das war's dann. Diese ganze, naja, sich hinsetzen, ein Handbuch lesen und dann ein Produkt ausprobieren, Methodik hat sich vollkommen geändert. Wir kaufen ein Teil, schließen es an, sehen, wie weit wir damit zurechtkommen und wenn nicht, suchen wir im Internet, warum geht das nicht, wie geht das, wie mache ich das. Ein Handbuch selbst aufschlagen, lesen, ist gar nicht mehr denkbar. Und genauso ist es natürlich auch hier. In vielen Fällen kann man einfach ausprobieren, was geht. Lautstärke oder ich sag einfach, nennen wir das Ding Alexa, obwohl es bei mir anders heißt, in der Regel, heller, dunkler, lauter, leiser, Helligkeit 5, Helligkeit oder Lautstärke 5, Lautstärke 3 oder irgendetwas anderes. Und so wie ich das spreche, auch von hinten nach vorn, mach es lauter, mach es heller, schalte die Lautstärke aus oder so. Alles das wird mittlerweile erkannt. Es ist eine großartige Leistung dahinter. Das alles in jedem Dialekt und in vielen, vielen Sprachen zu erkennen und umzusetzen in das entsprechende Kommando. Es ist die Vorstufe von unseren Maschinen, die wir in 10 Jahren haben werden, die, und da arbeitet Amazon mächtig dran, wenn man da mal so Eingeweihte zu packen kriegt. Es wird also an einem humanoiden Roboter gearbeitet, der selbstständig durch die Gegend latschen soll, der diese Technologie eingebaut hat. Das heißt, der ist natürlich dann auch verbunden über WLAN mit den Riesenrechnern im Hintergrund. Und der muss jedes Mal, wenn man ihm sagt, hier, geh mir aus dem Weg, erstmal nachfragen, was meint denn der eigentlich damit? Und dann müssen recht komplexe Steuerfunktionen nahezu zeitgleich ausgeführt werden können. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Dinge zu einem Preis auf dem Markt kommen, der auch vom Kunden, von uns angenommen wird. Das ist ja im Grunde genommen auch die Art und Weise, mit der zum Beispiel Amazon in den Markt geht. Zu Preisen, dass sich das quasi die Mehrzahl der Menschen leisten kann. Vor allen Dingen diejenigen, die an diesen technologischen Experimenten interessiert sind. Und ja, so einen kleinen Seitenhieb kann ich mir im Grunde genommen nicht ersparen, denn Amazon macht es ja in vielen Bereichen so, dass sie da, wo sie Marktmacht erhalten wollen, wo sie dominieren wollen, erstmal alles unterbietet. Wenn ich mir überlege, in China zum Beispiel, da haben die mittlerweile über 4 Milliarden US-Dollar reingepumpt, um die Konkurrenz quasi auszuschalten. Und nachdem sie die ausgeschaltet haben, können sie den eigenen Preis dominieren. Es spielt doch keine Rolle, wie viel Milliarden die Verlust machen. Wenn allein der Inhaber Privatvermögen von 150 Milliarden oder mehr mittlerweile hat, dann jucken dem die 2 oder 4 Milliarden letztendlich nicht, die ja aus der Firma kommen. So, und so werden Konkurrenten ausgeschaltet, so erreicht man eine Marktmacht, so dominiert man letztendlich den Markt und dann natürlich auch letztendlich den Preis. Und damit sind wir solchen Giganten irgendwann ausgeliefert. Wir müssen Angst haben vor der Dominanz dieser globalen Spieler wie Google. wie Microsoft, wie Apple, wie Amazon, wie Facebook und so weiter. Und auf der anderen Seite kommen wir nicht darum herum, deren Angebote zu nutzen. Denn stellen Sie sich mal vor, die wären alle von heute auf morgen nicht mehr auf dem Markt und deren Angebotsstände nicht mehr für uns zur Verfügung, dann würde unsere Welt, so wie sie heute ist, nicht mehr funktionieren. Also, auch wenn das ein Anfang ist, wenn diese Technologie eigentlich noch primitiv ist und erscheint, es steckt eine unglaubliche technologische Leistung dahinter. Die Hardware und vor allem die Softwareentwickler haben Wahnsinniges geleistet und tun es weiter. Aber am Ende werden wir irgendwann den Preis dafür zahlen müssen, wenn wir uns nicht unsere eigene Unabhängigkeit bewahren und irgendwo sagen, stopp, bis hierhin gehe ich. Ich nehme dich als Assistent, du kannst mir Fragen beantworten, du kannst mir helfen, aber mehr auch nicht. Jetzt gibt es die ersten Anzeichen dafür, dass bei Leuten, die bei Amazon eine solche Quasselbüchse haben und benutzen und nicht regelmäßig die Aufzeichnungen löschen, dass da plötzlich Werbung erscheint, nicht auf den Quasselbüchsen, sondern von hinten herum in irgendwelchen Angeboten. Die sprechen über irgendein Thema und es wurde von einigen Gruppen diese Sache auch provoziert, als hätten sie Interesse daran, an bestimmten Angelrouten und bestimmten Spinnern und was weiß ich nicht alles. So, und zwei Wochen später bekamen sie dann dafür Angebote, obwohl sie weder Angler waren noch wirklich daran Interesse hatten. Das heißt also, auch hier wird das, was gesagt wird, das, was kommuniziert wird, das, wonach gesucht wird, ausgewertet und versucht, über Werbung zu Geld zu machen. Wir müssen uns das immer vor Augen halten. So schön, wie diese Sachen sind, so spaßig, wie diese Sachen auftreten, so hilfreich, wie sie in manchen Bereichen sein können, aber dennoch, es ist so eine Art Payback-Karte für Bequeme. Am Ende nur noch kurz ein Hinweis darauf, bei Amazon boomt der Laden nicht nur mit dem, was sie den Leuten verklatschern wollen, sondern vor allen Dingen bei diesen ganzen Echo-Funktionen und Lautsprechern. Vor Weihnachten sind ein Großteil dieser Quasselbüchsen nicht mehr lieferbar. Es wurde schon angekündigt, dass einige Modelle erst im Januar lieferbar sein könnten. Also zum Beispiel die Echos der dritten Generation, erst ab 7. Januar wieder. Echo Studio, das ist der neue kleine mit dem guten Klang, erst ab dem 22. Januar wieder. Und nächstes Jahr, also ist noch Hoffnung. Und der Dot, der kleinste und preiswerteste, gut, ist nur noch in Schwarz lieferbar. Die anderen Farbkombinationen auch nicht mehr vor Weihnachten. Also es boomt, die Leute stürzen sich drauf. Langsam wird, so scheint es mir jedenfalls, der Bann gebrochen, dass dies ein Spion im eigenen Haus ist. Langsam kann man damit umgehen. Wir haben so viele Spione, die wir uns ins Haus holen oder die wir sehr willfährig mit Informationen bedienen. Und da muss man vor diesem einen hier keine großartige Angst haben. Er gehört noch mit zu denen, die ich am besten dominieren kann, der damit für mich noch am ehrlichsten ist. Samsung hat laut getönt, sie hätten bereits mehr als 1 Million Kunden, die mehr als 2.000 Euro für einen Galaxy Fold bezahlt haben. Das ist so ein kleines Teil. Vielleicht können sich der ein oder andere noch daran erinnern, es gab mal von Nokia, das war mal die führende Firma in diesem Bereich, den Commander, dieses flache Teil, was man aufklappen konnte, wo man oben einen armseligen Farbbildschirm hatte und unten eine nahezu vollwertige kleine Tastatur. So in der Größenordnung. Ein bisschen flacher ist dieses Samsung Fold. Ich meine, zwischenzeitlich sind die zurückgerudert und haben gesagt, nee, Entschuldigung, da haben wir was Falsches gesagt. So viel sind das nun gar nicht. Wir haben weniger verkauft, aber wie viel sie verkauft haben, haben sie dann nicht mehr genannt. Vielleicht haben sie den Laden nicht in Ordnung und wissen es selbst nicht oder ist ja auch egal. So, dieses kleine Teil, ja, das sieht natürlich toll aus. Wenn man das aufklappt, sieht es aus wie so ein Nokia. So ein altes mit Tastatur unten und Display oben, so halb aufgeklappt. Aber die Tastatur ist natürlich keine echte physikalische, sondern das ist eine Touch-Tastatur. Und das ist aber nur eine einzige Funktion. Wenn man das Ding weiter aufklappt, dann kann man es auch zu einem einzigen Bildschirm machen, weil die Folie, die da drauf ist, dieses Display, das ist beweglich, zumindest da, wo das Scharnier ist, und dann wird es eine Fläche. Nur wenn man schräg von der Seite drüber guckt, kann man sehen, dass da auf dem Display noch ein schwacher Streifen ist. Und diese eine Fläche, na, das ist natürlich toll. Damit kann man im Internet surfen. Man kann also viele Dinge machen, die bisher nicht möglich waren, weil das Display viel, viel größer ist dadurch. Wenn man Videos gucken will, da ist es nicht so toll, weil das Format ist 3:4 und die meisten Produktionen heute, egal was es so ist, die passen nicht mehr auf dieses Format, sodass ich also immer Streifen oben und unten habe und dann nutzt mir das große aufgeklappte Display gar nicht so viel. Technologisch ist es natürlich eine wahnsinnige Leistung, dass man ein solches Display herstellen kann. Aber die Schutzfolie, die über dem Display ist, da weiß man noch nicht, da hat man keine jahrelange Erfahrung, kann man ja auch nicht, ist ja neu. Diese Kunststofffolie, die kann also im Laufe der Zeit verkratzen oder was auch immer. Ob dieses Auf- und Zufalten das wirklich mitmacht, dass man das 50 Mal am Tag macht und wenn ja, wie lange, weiß man nicht. Dieses Galaxy Fold ist ein technologisches Neuland und man muss erstmal abwarten, wie es sich in der Praxis dann wirklich macht. Aber wenn man es zugeklappt hat, auch dann kann man noch etwas sehen, weil noch ein weiteres Display auf der Vorderseite des zugeklappten Gerätes ist. Und dort kann man in der Regel schon mal alles das machen, was man mit einem normalen Fummelphone, so einem Touchphone, ebenso machen kann. Ohne es aufzuklappen, ohne das große Display zu haben. Ja, es ist technologisch anspruchsvoll, es wirkt sehr schön, es bringt so ein bisschen das Gefühl des Habenwollens mit. Aber ich denke, wenn man nicht einfach mal auf viel Geld verzichten möchte, sollte man noch ein bisschen warten. Wenn die Konkurrenz kommt und ähnliche Produkte auf den Markt bringt, wird auch hier dieser 2.000-Euro-Preis sehr schnell purzeln. Und dann wird man möglicherweise auch bei den Firmen genügend Erfahrung gesammelt haben, um dieses Display, dieses Faltdisplay noch so weit zu verbessern, dass es auch hoffentlich dauerhaft halten wird und keine Risse oder Brüche bekommt und die Oberfläche stabiler wird, denn mit Gorilla Glas hat diese Oberfläche nichts zu tun. Man kann mit einem harten Fingernagel schon die Oberfläche anritzen. Das ist natürlich doof. Auch Google hat nicht geschlafen, oder man könnte sagen, sie haben nach 5 Jahren Entwicklungsarbeit ausgeschlafen. Sie wollen eigentlich, ich habe es auch schon gesehen, die ersten Ankündigungen sind da, so schnell wie möglich jetzt das Google Pixel 4 auf den Markt bringen. Dieses Gerät hat ein neues Bedienkonzept. Es wird nicht per Sprache bedient und auch nicht per Tasten oder sowas, sondern es soll in einem weiten Bereich per Gesten bedient werden können. Die Kombination, die man da gewählt hat, aus SoliTrip und den Programmen, welche die so gewonnenen, aufgenommenen Bewegungen auswertet, die heißt Motion Sense. Und Google hat, naja, sie sind so ein bisschen euphorisch, klar, gesagt. Also man kann zum Beispiel einen Wecker oder ein Telefon stumm schalten, wenn es klingelt. Man kann Musikstücke vor- und rückwärts springen, einfach durch Gesten. Und diese Gesten sollen auch funktionieren, wenn ich das Ding in der Hosentasche habe. Ich muss es also nicht herausnehmen. Wie gut diese Erkennung dann wirklich ist, ich habe noch keine Tests davon gelesen. Aber in den USA ist es also wohl schon in geringen Stückzahlen ausgeliefert worden. Die FCC hat für diese Radargestensteuerung schon im Sommer die Erlaubnis, die Freigabe erteilt. So, und dann sind noch so ein paar Sachen drin, dass es sich mit Gesichtserkennung entsperren lässt. Und man kann also die ganzen sozialen Netzwerke sowas einfach dadurch, dass man das Teil anguckt, entsperren, braucht keinen Passwort mehr da einzutippen. Und diese Gesichtserkennung arbeitet mit Infrarot. Das Ding sagt also dann intern, ach, das ist der mit den heißen Ohren oder der mit der dicken Nase oder was weiß ich was. Aber auch das hat man wohl getestet, das soll wohl recht gut funktionieren. So, und diese Sensoren, die dafür notwendig sind für die Gesichtserkennung, die sind zusätzlich zu der Kamera eingebaut. Und es werden auch Helligkeitssensoren verwendet, Abstandssensoren, die Infrarotkamera, es sind zwei übrigens, und eine Leuchte sowie ein Projektor und so weiter. Es werden also Infrarotpunkte auf ein, in dem Fall Gesicht projiziert, die dann aufgenommen werden und ausgewertet werden. Es ist eine neue Technologie. Man muss erst mal sehen, wie sie sich in der Praxis benutzen und bedienen lässt. Und diese Art und Weise, wie Google das macht, ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig. 5 Jahre Forschung, die dahinter stecken, sagte ich anfangs, das ist natürlich eine Nummer und man sollte davon ausgehen, dass bei dieser Firma auch etwas Praktikables dabei herauskommt. Und Google beschreitet damit Neuland. Neuland wird auch beim iPhone beschritten. Allerdings nicht direkt vom Hersteller, sondern es gibt Überwachungsfirmen, die ein Boot-ROM-Exploit, welches im ROM implementiert ist, für das Gerät anbieten. Und das heißt, man kann das nicht mehr darunter kriegen, das ist einfach da drauf. Und damit bieten sie als Überwachungsfirma die Möglichkeit, dass man Forensik-Software, also Software, die darauf zugreift, von außen darauf ansetzen kann und damit bestimmte Bereiche des iPhones auslesen kann. Selbst wenn es gesperrt ist, kann man immer noch einen Teil auslesen von dem, was auf dem Gerät gespeichert ist. Es ist zwar dann nur begrenzt möglich, aber okay. Gut, wenn es dann entsperrt ist, auch dafür gibt es ja nun wiederum Technologien mittlerweile und wenn das alles so richtig ist, soll ja das iPhone auch für die Überwachungsbehörden unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit bekommen, dass man es entsperren kann, ohne den Code dafür zu kennen. Das heißt, das wird dann von bestimmten Abteilungen des Herstellers gemacht für die Ermittlungsbehörden und dann kann man darauf zugreifen, egal, auch wenn die Daten verschlüsselt sind, kann man mit einem solchen umgebauten Telefon auf alle Informationen zugreifen, die man als Gesetzgeber, als Verfolgungsbehörde oder wen auch immer erreichen kann. Die nicht so schöne Seite dabei ist, das ist natürlich dann auch ein Sicherheitsrisiko, weil wir wissen es ja, nach kurzer Zeit werden dann auch diejenigen, die kein staatliches Interesse vorweisen können, die Möglichkeit finden, auf ein solches Telefon zuzugreifen. Es handelt sich hierbei im Moment um iPhone 8, die ja nach wie vor weiter im Handel verfügbar sind. Und diese Telefone sind zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen beschafft worden. Ich glaube, wenn das richtig war, sind 20.000 Stück davon an Polizeibeamte ausgegeben worden. Ob die jetzt schon mit der überwachungsintegrierten Bootrom-Exploit-Firmware ausgestattet sind, das weiß ich nicht. Aber schön wär's. Intel stellt eine neue Kamera vor. Und das ist die 11515. Das Ding sieht aus wie Echo Dot mit Gucklöchern drin. Es sind zwei Kameras eingebaut. Und es ist LiDAR eingebaut. Also ein Laserscanner mit dem die Umgebung abgetastet wird. Diese Kamera bietet die Möglichkeit, dass man ein Stereobild aufnimmt und dass man die Entfernungen zu den einzelnen Bildpixeln gleichzeitig mit aufnehmen kann. Die Reichweite ist von 25 cm bis zu 9 Meter und bei 9 Meter hat man eine Auflösung von 14 mm in der Tiefe. Sieht nicht so ganz so riesig gut aus, die Auflösung, aber es ist ein Anfang und da wird sicherlich noch mehr kommen. Das Teil soll mehr als 23 Millionen Tiefeninformationen pro Sekunde erkennen können. So, und hat eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln bei 30 bps. Dieses Laserstrahlensystem, da habe ich nichts gefunden zu der Frequenz oder Wellenlänge, aber das soll ab Ende April ausgeliefert werden und dann für einen Preis von ungefähr 350 US-Dollar. SDK ist dabei, sodass man es also in verschiedenen Bereichen zur Anwendung nehmen kann. Man geht davon aus, zum Beispiel Robotersteuerung. Wenn ich irgendwo autarke Roboter habe, die zum Beispiel Artikel in Regale irgendwo einsortieren müssen, dann ist es sicherlich notwendig, dass man da weiß, wo muss der hingehen, wie tief ist das, wie weit kann ich den Arm bewegen und so weiter. Also eine sehr interessante Sache. Ob das auch in anderen Bereichen der Fall ist, zum Beispiel als Überwachungskamera und man kann dann sehen, wo kommt wer, wie geht der, in welchem Weg geht der, wie schnell kommt der näher, in welche Richtung geht der. Da werden dann sicherlich andere Firmen dran sein und werden ab und zu ja mit Sicherheit versuchen, uns neue Produkte zu verkaufen. Ob es sinnvoll ist, müssen wir dann sehen, wenn die Produkte da sind. Na, sind wir gerade bei Kamera, müssen wir mal in die Schweiz gucken. Hat mich ein bisschen überrascht, gerade diese Geschichte da in der Schweiz. Da sind einige Kindergärten in der Schweiz, die bieten ihren Eltern die Möglichkeit, mit einer speziellen App tagsüber zu gucken, was ihre Kinder im Kindergarten machen. Also man sitzt zu Hause, nimmt sein Tablet, startet dieses Programmchen und dann kann man gucken, was geschieht jetzt. Schlafen die Kinder, spielen die Kinder, toben die Kinder oder sowas. Und man kann dann auch nachsehen, weil es dokumentiert wird im Kindergarten, was haben die Kinder gegessen, haben sie gegessen und so weiter. Diese Bildübertragung scheint irgendwo ein bisschen merkwürdig zu sein. Also, dass man so etwas macht, kann ich nicht nachvollziehen. Gut, früher haben die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen Zettel mit nach Hause gegeben, haben gesagt, hier gibst du das mal deiner Mutter, gibst das mal deinem Vater. Heute wird es über diese Applikation gemacht, dass zu Hause nahezu ohne Zeitverzögerung dann die Information ankommt. Das ist ja nun noch in Ordnung. Aber die andere Seite ist, dass eine solche direkte Kontrolle, wenn die Kinder das irgendwann mitkriegen, und es sind ja nicht blöde, ob sie sich dann auch so benehmen, als seien sie unbeobachtet, das ist schon ein bisschen schwierig. Denn irgendwo baut sich dann auch Stress aus, so das Wissen, jetzt kann meine Mutter zugucken, was mache ich denn jetzt? Und für das Personal im Kindergarten ist es ja wahrscheinlich auch nicht so besonders angenehm, sowas zu machen. Wenn Sie durch die Gegend gehen, die Augen auf, offen halten, sagt man eigentlich, nicht aufmachen. Beim Gehen hat man sie in der Regel ja doch auf. Da sehen Sie immer mehr und mehr Überwachungskameras. Gut, Überwachungskameras sind dann legal, wenn Sie das eigene Grundstück oder die eigene Wohnung oder den eigenen Garten, das ist ja auch das eigene Grundstück, überwachen. Man darf also auf gar keinen Fall irgendwo beim Nachbarn gucken. Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Und das sagt ja auch der Gesetzgeber. Sowas darf nicht sein. Ja, aber in vielen Bereichen ist es so. In jedem Bahnhof, in jeder Haltestelle, in vielen Straßenbahnen, in vielen Zügen, in vielen Banken, in vielen Einzelhandelsläden, überall haben wir mehr und mehr Kamerasysteme aufgebaut. Ob das nun alles legal ist, gedeckt ist, was da so geschieht, vermag ich so einfach erstmal gar nicht zu sagen. Aber wer soll denn das auch kontrollieren? Es muss dann ein Kläger da sein und dann muss ein Verfahren eingeleitet werden und dann muss überprüft werden, entspricht das den gesetzlichen Bestimmungen? Ist das alles so erlaubt oder ist das nicht so erlaubt? Und wenn ich mir überlege, dass auch die Polizisten jetzt immer mehr mit sogenannten Bodycams ausgerüstet werden, also Kameras, die sie irgendwo auf der Schulter haben, und dass diese Aufnahmen dann gestreamt werden zu Amazon-Servern und dann später ausgewertet werden können mit Bild und mit Ton, also aus dem Ausland, wo dann hier unser Rüpel-Präsident in den USA darauf Zugriff haben könnte, würde mich interessieren, aber es gibt ja viele Behörden da. Und da fange ich schon mal an zu zweifeln. Nur, wer will etwas durchsetzen? Datenschutzverletzungen durch Überwachungskameras. Solange es legal ist, solange ich das auf dem eigenen Grundstück mache, gibt es keine Probleme. Aber überall da, wo zum Beispiel ein Parkplatz vor einem Vier-Buchstaben-Laden überwacht wird oder wo der Bahnhofsvorplatz überwacht wird oder wo auch immer, da könnte es schon problematisch sein. Und es gibt viele, viele andere Bereiche. Nur, haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, dass Sie in Ihrem Mobiltelefon ja auch eine Kamera haben? Dass die in den letzten Jahren immer besser und besser geworden sind? Dass diese alten, großen, normalen Kameras, keine Profikameras, sondern so, die wir mit rumgeschleppt haben im Urlaub, dass die von der Bildqualität ja schlechter waren als heute eine gute Handykamera. Und diese kleine Kamera aus diesem Mobiltelefon, ich habe schon die Angebote gesehen, dass die auch autark verkauft werden. Das heißt, dass man die in einem winzigen Gehäuse eingebaut hat, mit ihrer Bildqualität bei Tag und Nacht und allem, was so kann. Und dass die auch angeboten werden, im Moment noch für einen Schweinepreis, teurer als ein ganzes Telefon. Aber sie werden schon angeboten. Und ich garantiere, irgendwann in sehr, sehr naher Zukunft werden wir so viele Kameras überall haben, die wir nicht mehr sehen, nicht mehr erkennen können. Und dann wird eine Überwachung gar nicht mehr möglich sein, dass man kontrolliert, darf der das, was nimmt die Kamera auf, wo guckt die hin, ist das ein Nachbargrundstück oder nicht, weil wir sie gar nicht mehr sehen, weil sie so klein ist, eine Öffnung für die Linse hat, viel kleiner als ein Millimeter, wenn das irgendwo in einer Hauswand ist oder in einem Gartenzaun oder wo auch immer, werden wir das nicht mehr erkennen können. Und dennoch werden hier hochbrillante, hochaufgelöste Bilder aufgenommen mit einer sehr guten Tagesbildqualität und bei Nacht ganz genauso. Denn mittlerweile ist die Technologie so weit, dass wir sehr gute Nachtaufnahmen machen können ohne Infrarot. Das heißt also Nachtaufnahmen in Farbe, muss man dazu sagen. So, und wie sieht es dann aus in Gaststätten, in irgendwelchen Sportclubs, in Schwimmbädern, in wo auch immer, Fitnessstudios oder sonst wo, wir werden immer und überall von Kameras überwacht werden. Wir müssen uns damit abfinden, dass Kameras die neue Seuche sind. Wir werden keine Möglichkeit mehr haben, uns dagegen zu wehren. Denn es werden Millionen und Abermillionen, vielleicht Milliarden Kameras auf dieser Welt so installiert werden, so eingebaut werden, dass wir sie nicht mehr sehen können. Nur, wenn die dann natürlich gestreamt werden irgendwohin, dann könnte es durch Zufall sein, dass man eine solche Kameraposition erkennen kann. Aber wer will denn diese vielen Streams dann wirklich noch sehen können? Die Zeit ist gar nicht dafür da. Es wird dann so sein, dass solche Bilder automatisch ausgewertet werden und in der Hauptsache für die Überwachungsbehörden genutzt werden, die ja auch heute schon solche kleinen Kameras im Einsatz haben, die wir nicht mehr sehen, die irgendwo mit, wir haben früher gesagt, Bärenscheiße, diese Klebeband da, irgendwo in der Ecke, so ähnlich wie Kaugummi, in der Ecke geklebt werden und dann dort etwas aufnehmen, ohne dass wir mitbekommen, dass da tatsächlich etwas ist. Ja, wir werden unser Handeln darauf einstellen müssen, dass wir in in der öffentlichen Toilette oder im Umkleideraum oder wo auch immer überwacht werden, ohne dass wir das mitbekommen. Das heißt, unser Verhalten muss sich grundsätzlich generell ändern, denn der Staat kann es nicht. Wir müssen selbst Möglichkeiten finden. Ich denke auch schon darüber nach, wie man denn möglicherweise so etwas in irgendeiner Art erkennen kann. Aber wenn diese Kameras spezielle Linsen haben, die es ja auch schon gibt, die nicht mehr erkannt werden können durch Laserreflexion, dann wird es schwierig. Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie bei Ihrem Arzt bei irgendwelchen Untersuchungen aufgenommen werden? Da war doch mal so ein Fall irgendwo in Thüringen, dass ein Zahnarzt seine Mitarbeiter ausspioniert hat mit Kameras und teilweise wohl auch Patienten. Das sind alles so Dinge, über die wir nachdenken müssen. Es gibt keine Lösung dafür. Kameras werden immer kleiner. Kameras werden jederzeit, immer und überall alles aufnehmen, ohne dass wir es wissen. Sie merken, ich will Sie unsicher machen. Ja, mach die Augen verdammt nochmal auf. Sobald ich Möglichkeiten gefunden habe, wie man so etwas orten kann, werde ich die natürlich verbreiten, werde ich die natürlich ausprobieren. Aber im Moment haben wir keine Möglichkeit. Wir können nur hoffen, dass irgendwo irgendwelche Bilder erscheinen, anhand deren wir eventuell einen Kamerastandort ermitteln können. Und dann gegen denjenigen, der die betreibt, wenn man den dann finden kann und wenn wir dann nochmal 100.000 oder 1 Million Polizisten mehr haben, die Zeit dafür haben, der Sache nachzugehen, wenn die dann ermittelt werden können und zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Ich glaube, das ist eine Art von Überwachung, die auf uns zukommt, gegen die wir uns kaum wehren können. Ja, diese anonym vorgebrachten öffentlichen Hasskommentare und Drohungen, die auch zum Beispiel bei YouTube immer häufiger werden, immer mächtiger, ich sehe das jeden Tag, die haben jetzt Konsequenzen mit sich gezogen. Das YouTube wurde zumindest im Creator-Blog am 11. Dezember veröffentlicht, eine Verschärfung der Richtlinien gegen solche Belästigungen angekündigt hat. Das Portal YouTube will also jetzt nicht erst warten, bis offen zur Gewalt oder so etwas aufgerufen wird, sondern möchten schon vorher gegen versteckte, verschleierte, indirekte Drohungen vorgehen und solche Inhalte löschen und im Wiederholungsfall den Veröffentlicher auch sperren. Das geht also da um Personen, die potenziell körperliche Gewalt, Androhung, die so etwas verschleiert aussprechen oder zeigen. Und das gilt für Privatpersonen, die genauso wie für Leute, die kommerziell solche Sachen auf YouTube einstellen. Also auch hier tut sich etwas. Man hat gelernt, dass man reagieren muss, dass so viele Beschwerden gekommen sind bei YouTube über solche Bedrohungen, Beleidigungen, Diffamierungen, Behinderungen, was auch immer das ist. Die haben Algorithmen entwickelt und natürlich auch Mitarbeiter eingesetzt. Die Algorithmen suchen also potenziell solche Beiträge heraus, legen die den Mitarbeitern irgendwo in eine Bearbeitungsliste und der muss dann entscheiden, ja oder nee oder ist alles okay. Eine sicherlich sinnvolle Entwicklung. Wir müssen sehen, was daraus wird, ob das wirklich nur positiv ist. Aber wer weiß. Die Gründer von Google sind zurückgetreten. Ich meine, die waren ja schon lange Zeit irgendwie so ein bisschen im Hintergrund und haben nur noch die Strippen gezogen, aber Sergey Brin und Larry Page haben jetzt gesagt, nee, wir machen da gar nichts mehr mit. Wollen zwar weiterhin steuern und lenken, aber irgendwie so im Hintergrund, dass es gar nicht mehr klar wird, dass sie noch die Inhaber und die Richtungsgeber sind. Man hat das schon lange vermutet, weil sie sich eben immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben, aber man muss mal sehen. Es ist sicherlich kein Problem für die Leute, aber warum man sich wenn man so viel Geld verdient hat, immer noch damit abgibt und immer noch diese Probleme einfach Tag für Tag mitträgt, die ein solches riesiges Unternehmen mit sich bringen, egal ob gut oder schlecht, verstehe ich auch nicht ganz. Aber die Jungs müssen es ja wissen. Vielleicht brauchen sie ein Hobby. Elektroautos hört man kaum. Ich habe es schon mehrfach mitbekommen, die sind einfach da. Und deswegen gibt es ja auch Aktivitäten vom Gesetzgeber. Der hat also gesagt, seit Juli 2019 müssen alle neu zugelassenen Elektrofahrzeuge ein künstliches Fahrgeräusch erzeugen, sodass andere Verkehrsteilnehmer davor gewarnt werden, dass da ein leiser kommt. So, und jetzt nach einem Jahr Entwicklungsarbeit hat Volkswagen für sein ID.3, dieses Elektroauto, einen Sound vorgestellt. Und zwar der Komponist Leslie Mandowski hat zusammen mit den Ingenieuren der Entwicklung des Elektroautos, das jetzt in Berlin, glaube ich, am Donnerstag auf dem Future Sounds Drive Forum erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Hört sich irgendwo ein bisschen merkwürdig an. Im Internet findet man sicher auch das Geräusch des ID.3 und das, ja, so ein bisschen wie ein Raumschiff. Erstmal eine ansteigende Frequenz und Lautstärke und dann wieder abklingende. Alle Elektrofahrzeuge, die neu zugelassen werden seit dem Stichtag, müssen bis zu einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde diese oder ja nicht dieses, sondern überhaupt ein Geräusch von sich geben, welches die anderen Verkehrsteilnehmer warnt. Und dieses Geräusch, das ist nicht nur nach draußen, sondern auch im Innenraum. Im Innenraum kann ich es sogar noch geschwindigkeitsabhängig gestalten. Ich kann auch unterschiedliche Geräusche auswählen. Ich kann auch die Lautstärke auswählen. Da gibt's keine Vorschriften. Das muss auch nicht sein. Ich kann es auch theoretisch ganz abschalten, wenn der Hersteller mir die Möglichkeit bietet. Da kann sich auch in einer von irgendeinem Rennwagen ein Geräusch da reinknoten, damit er nicht mehr hört, was draußen vor sich geht. Aber wie gesagt, nach draußen müssen diese Fahrzeuge ein Geräusch erzeugen bei einer Geschwindigkeit bis zu 30 Kilometer pro Stunde. Ja, und das ist ja der Verkehrssicherheit sicherlich geschuldet, denn wir sind es ja gewohnt, dass wir irgendwelche Knatterkisten haben und dass wir wissen, kommt eine Gefahr auf uns zu oder nicht. So, am Schluss möchte ich nur noch mal meine Enttäuschung darüber äußern. Heute Mittag ist ja dieser UN-Klimagipfel zu Ende gegangen. Gipfel, ja, wäre mir lieber. Und es ist ja einfach nur eine Schande. Diese Politiker, die sind in der Hauptsache ja vier Länder, die gebremst haben, die jetzt dafür gesorgt haben, dass es im Grunde genommen nochmal zurückgeht hinter das, was in Paris beschlossen worden ist. Die sollten sich wirklich schämen. Die haben wirklich nicht gehört, was losgeht. Wir haben eine weltweite Demonstration für mehr Klimaschutz. In dieser Welt stehen immer mehr Menschen auf und sagen ihre Meinung und wollen, dass die Politiker etwas ändern. Und was kommt dabei heraus? Es ist eine Schande für diese Welt, für die herrschende Klasse. Hier hat sich mal wieder einfach nur die Lobby derer, die fossile Energie in irgendeiner Art zum Verdienst benutzen, durchgesetzt. Und denen ist es, so wie es aussieht, scheißegal, was aus dieser Welt wird, was unsere Nachkommen auf dieser Welt vorfinden, wie sie diese Welt zur Sau machen. Es ist, Entschuldigung, aber es ist einfach zum Kotzen, was da passiert. Und es deutet aber ganz klar darauf hin, dass die Klimaaktivisten noch aktiver werden in der Zukunft. Und das ist auch richtig so. Das ist auch absolut notwendig so. Denn so kann es nicht weitergehen. Und diese Leugner, wie dieser Obertrampel aus Amerika, die sagen, das ist nicht menschengemacht, die müsste man im Grunde genommen in irgendeine solche CO2-belastete Gegend bringen, damit sie dort merken, wie das Leben ist, damit sie sich das mal ansehen. Aber es hat keinen Sinn. Leute, die etwas nicht wollen, den kann man mit Argumenten nicht kommen. Und wenn ich diese schwachsinnigen Argumente von Trump höre und diese täglichen Lügen, die er da von sich gibt, dann muss ich nur sagen, auch hier, die US-amerikanischen Bürger haben ihn gewählt und da können wir nichts dran machen. Wenn die das wollen, wenn es so ist, nur was sollen die anderen machen? Sollen wir eine Mauer um Amerika bauen und sagen, behaltet euren Gift oder sonst was? Es ist ziemlich hoffnungslos, wie es aussieht. Aber das geht jetzt auch schon wieder zu weit. Denn es geht erstmal um die Umwelt. Und da müssen wir wirklich die Staaten, die da nicht mitmachen, in irgendeiner Art und Weise politisch und wirtschaftlich zwingen. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, der geht. Warum sollte man nicht mal mehr Zölle erheben auf Länder, die ihren Treibhausgasausstoß, ihre Umweltschutzpflicht nicht gerecht werden, dass man denen sagt, nee, wenn ich von dir was kaufen soll, da gibt's bei mir eben 50% oder 100% Zoll da drauf. Sorg mal dafür, dass deine Bude sauber ist und dann können wir wieder normal miteinander reden. Aber da ist die Wirtschaft wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt. Das würde ja auch zum eigenen Schaden führen. Und es ist besser, die Umwelt zu schädigen, für die Leute, die jetzt noch 30, 40 Jahre zu leben haben, für die reicht's noch. Und was danach kommt? Ja, dann sind wir für heute am Ende. Jetzt haben wir noch 8 Tage bis Heiligabend. Ich hoffe, dass Sie sehr ruhig in die Weihnachtstage hineingehen, dass Sie die Zeit finden, mal abzuschalten, dass Sie die Zeit finden, mal nachzudenken, dass Sie die Zeit finden, mal mit Ihren Freunden, mit Ihren Lieben, mit Ihren Familien in Ruhe zusammenzusitzen, ohne Alltagsstress, dass Sie etwas entspannen und dass Sie einmal diese Welt vor der Haustür lassen, vor der Wohnungstür lassen für ein paar Tage, denn dann müssen wir alle wieder ran, dann müssen wir alle wieder mithelfen, dann müssen wir alle wieder politisch aktiv werden, dann müssen wir alle wieder umwelttechnisch aktiv werden. Aber da sprechen wir irgendwann andermal drüber. Jetzt möchte ich nur noch sagen, die nächste CC2TV-Folge, die haben wir schon gestern produziert, weil kommende Woche sind zu viele Termine, da schaffe ich sonst gar nichts mehr. Die ist also eigentlich schon da, diese Nacht schiebe ich sie noch auf dem Server und dann wird sie angelegt. Da kann also nichts mehr schief gehen. Da gibt es 2 Themen, einmal eine Fortsetzung von dieser Energiegeschichte, die ich schon letztes Mal hatte, mit ganz anderen Aspekten im Studio, mit kleinen Sachen, mit Experimenten, die eigentlich jeder nachmachen kann, der weiß, wo beim Lötkolben vorne und hinten ist. Und ja, der braucht, glaube ich, nicht mal löten. Nee, ist alles gesteckt. Nur die Anschlusskabel an die Module habe ich gelötet. Und dann das zweite Thema, das ist eine echte Sauerei, wie sie WLAN und LAN-Verbindungen ausschalten können. Irgendwo, drahtlos, von draußen. Na gut, die LAN nicht, aber WLAN auf jeden Fall. Wie man die verhindern kann. Auch wenn es rechtlich nicht in Ordnung ist, aber experimentell kann man es im eigenen Haus straffrei machen. Eine ganz, ganz interessante Sache, die auch sehr einfach ist. Und ja, da kommen viele Ideen auf, was man alles für Unfug und Schabernack treiben könnte. Vielleicht an der Grenze zur Legalität. Also, schauen Sie noch mal den Shop hinein. Ich glaube, Thomas Ritter hat gesagt, letzter Versandtag ist der 17. oder der 18. Ich weiß nicht ganz genau, ob er noch etwas für Sie tun kann. Und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Also noch in diesem Jahr. Da werde ich dann auch mal über das Konzept für nächstes Jahr sprechen. Und wir sehen uns hoffentlich, zumindest Sie mich, wieder heute in einer Woche bei CC2 TV 259. Bis dann, alles Gute. Lassen Sie sich nicht vom Stress überrennen. Lassen Sie 5 gerade sein. Setzen Sie sich in die Ecke und sagen, das habe ich nicht geschafft. Wenn ich es morgen schaffe, ist es auch gut. Und machen Sie es gut. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.